Wir treten nun also auf den Perron hinaus. Wir befinden uns nun mit unserem Mikrofon in der Bahnhofhalle auf dem Perron, wo der Zug von Eigegletscher jeden Moment eintreffen soll. Neben mir steht Herr Neef, der Leiter des technischen Betriebes der Jungfraubahn, der sich mir in liebenswürdiger Weise als Begleiter zur Verfügung gestellt hat. Da wir ja mitten im Berg drin sind, darf man sich nicht eine Bahnhofhalle vorstellen, wie wir sie im Tiefland finden. Es ist vielmehr eine ungefähr dreifache Erweiterung des Tunnels, in dem man direkt hineinfährt, wenn man mit der Jungfraubahn vom Eismeer zum Jungfraujoch gelangt. Der Perron, auf dem wir stehen, ist nichtsdestoweniger ebenso schön zementiert wie jeder beliebige Perron auf einer Tieflandstation. 14 elektrische Lampen sorgen für reichliche Beleuchtung und was geradezu vorbildlich ist, ist die peinliche Sauberkeit dieser hochalpinen Bahnstation. Diese außergewöhnliche Reinlichkeit ist mir übrigens schon gestern beim Herauffahren aufgefallen. Die Eisenbahnwagen sehen innen und außen aus wie Salonwagen, sie sind weich gepolstert, angenehm warm und was als besonderes demokratisches Merkmal zu bezeichnen ist, es gibt nur eine Klasse und die ist erstklassig. Nun, Herr Neef, was mir beim gestrigen Herauffahren aufgefallen ist und was ich mir eigentlich nicht so recht erklären konnte, war die verschiedene Geschwindigkeit, mit der die Jungfraubahn uns vom Scheidegg auf zum Jungfraujoch heraufgebracht hat. Waren das irgendwelche Störungen oder was war der Grund?
Nein, der Wechsel der Geschwindigkeit rührt nicht von Störungen her, sondern der liegt in der Eigenheit der Antriebssysteme. Unsere Bahn ist eine gemischte Zahnrad- und Adaptionsbahn. Auf den Zahnstangenstrecken, das heißt auf den Strecken mit starken Steigungen, die fast durchweg 250 Promille betragen, erfolgt der Antrieb der Lokomotiven durch Zahnrad. Auf circa 3 Kilometer der Strecke Eismeer-Jungfraujoch weist die Bahn keine große Steigung mehr auf, sodass die Zahnstange weggelassen werden konnte. Auf dieser Adhäsionsstrecke fahren wir mit der doppelten Geschwindigkeit und verkürzen so die Tunnelfahrt.
Ja, warum fährt man denn immer im Tunnel und nicht einmal dem Fels entlang hinauf?
Eine Jungfraubahn als Zahnradbahn, die über das freie Gelände hinauffahren würde, kann ich mir gar nicht vorstellen. Die konnten ja bereits auf den früheren Aussichtspunkten Eigerwand und Eismeer sehen, dass wir mitten drin im Hochgebirg liegen und von ewigem Eis und Schnee umgeben sind. Ein Bahntrasse im Freien wäre im Sommer ja fast nicht schneefrei zu halten, geschweige denn im Winter. In unserem Tunnel sind wir mit unseren technischen Einrichtungen vor jeder Witterung sicher und fahren das ganze Jahr.
Von diesem Tunnel, der eine Steigung von ungefähr 1000 Metern durchmacht, kann man eigentlich ruhig sagen, dass er einem Gebirgskamin gleichkommt.
Ja, ja, das stimmt.
Das entspricht ja auch ungefähr dem Luftdruck, den man unten verspürt, wenn man in den Tunnel einfährt. Und wie Sie mir ja schon, Herr Neef, erzählt haben, dass man die Türen oft kaum öffnen kann, denn von oben herunter die ganze Luftdichte gegen die Türen andrängt.
Ja, ja, das heißt Kamin, das ist ja eigentlich ein Kamin. Beginnt doch der Tunnel auf 2323 Meter und endigt auf 3457 Meter.
Ja eben, nun sehe ich da am Ende der Bahnhofshalle eine künstliche Ausmauerung. Ist das ein Magazin oder was haben Sie darin?
Nein, das sind nicht Magazine. Hier sind unsere Wasserreserven. Wir liegen hier auf 3457 Meter Höhe und obwohl im Hotel Berghaus überall fließendes Wasser installiert ist, ist die Beschaffung des Wassers nicht so einfach, wie sie beim fließenden Kalt- und Warmwasserhahn aussieht. Quellen sind verständlicherweise auf dieser Höhe nicht mehr zu finden. Wir müssen zum größten Teil das Wasser von Scheidegg und Eigegletscher in Tankwagen heraufschaffen. Etwas weniges erhalten wir auch in Schmelzwasser, das wir in separaten Behältern filtrieren. Aus den Reservoiren wird das Wasser zu den Verbrauchern gepumpt.
Wir befinden uns nun im Zinsstollen. Nun, Herr Neef, bald sind wir bei dem Stollen, der nach dem Hochforschungsinstitut abzweigt. Gehen wir noch ein paar Schritte, mir geht langsam die Puste aus aber halten wir noch durch. Hier halt auch so die Stimme. Dadurch, dass wir in diesem engen Gewölbe sind, in diesem Felsenhalle drin, so wird der Ton immer wieder zurückgeworfen. Auch sind ja hier lauter elektrische Leitungen, sodass wahrscheinlich in den Apparaten, vielleicht bei der Wiedergabe, irgendwelche Induktionsstörungen.
Ja, hier oben geht überhaupt alles nur elektrisch. Ja. Wir haben ja kein Feuer und kein Dampf und nichts, alles geht elektrisch.
Wir müssen also unsere Hörer bitten, eventuelle Störungen, technische Geräusche und so weiter, darauf zurückzuführen, dass wir eben in einer Halle sind und zudem ringsum von elektrischen Leitungen und elektrischem Gesumse umgeben sind. Ich kann das jetzt nicht genauer erklären. Nun möchte ich auch noch sagen, jetzt drüben im Forschungsinstitut ein Gewerker, der ordentliche Versuche macht.
Ja, Herr Dr. Holz ist eben hier und ich habe ihn gebeten, auch einige Worte am Mikrofon zu sprechen.
Ja, sehen Sie hier, kommen wir schon, Herr
Doktor. Oh,
ja. Herr Doktor, guten Tag.
Ich freue mich sehr, dass Sie kommen. Ja? Wir haben Sie dringend nötig. Wir müssen einige Auskunft geben über das Hochforschungsinstitut.
Aber gern, selbstverständlich.
Das würde uns vor allem interessieren, etwas über die Aufgabe, den Zweck und vielleicht die Einrichtung des Instituts zu übernehmen.
Ja, selbstverständlich. Also das Hochalpine Forschungsstation, die Hochalpine Forschungsstation Jungfrau Joch, ist eine internationale Stiftung und Einrichtung. Der Bau begann 1925 und wurde 1931 beendet und der Wissenschaft übergeben. Das Gebäude wird im Erdgeschoss Werkstatt und 6 Arbeitsräume, abgesehen von den Versorgungsanlagen für Wasser und Elektrizität. Im ersten Stock liegen die Schlafräume für die Forscher, wie auch die Küche, ein Ess- und ein Wohnzimmer. Zum Schutz gegen Steinschlag und Lawinengefahr ist gegen den Zinsboden hin ein Turm errichtet, der neben der Wohnung des Hauswachtes noch einen Arbeitsraum und die Bibliothek enthält. Die Turmterrasse dient besonders meteorologischen Beobachtungen. Fast alle Wissenschaftszweige sind an der Arbeitsmöglichkeit in dieser Höhe von rund 3500 Meter interessiert. Besonders Meteorologie, Geophysik, Medizin, Physiologie, Botanik und auch Geologie. In der Zukunft noch liegen neue Aufgaben und Probleme für Forschung und Wissenschaft, der Forschungsstation zur Ehre und der Menschheit zu nutzen.
Danke sehr, Herr Doktor.
Bitte schön.
Ich bin überzeugt, dass das unsere Hörer sehr interessiert hat. Nun wollen wir noch die Polarrunde aussuchen. Und uns vergleichen, wir haben das ja unterliegen lassen. Ich möchte noch etwas hier unseren Hörern mitteilen. Wir werden jetzt bestimmt wiederum zu Leuten kommen, denn draußen auf dem Film halten sich eine Menge Freunde auf, wie schon vorher in der Felsenhalle. Und dann ist es das Fall, dass wahrscheinlich über die verschiedenen Dialekte, Schweizer Dialekte, Wiesbadische Dialekte, reichlich erstaunt waren. Also, erwarten Sie auch da nicht ein klassisches Beispiel, gleich wenn man sich versteht. Oh, da liegen aber schon die Polarrunde. Woher kommen denn die eigentlich?
Ja, die sind zum Teil importiert aus Alaska und zum Teil aus Grönland. Kennen Sie hier das Marke da? Das ist ein Grönland. 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 Ein Kopf mit etwas Stoffhaaren, lange Haare, weiß, braun und auf den schwarzen Flecken etwas für ähnliche Schäferinnen. Wie verhalten sich denn die Menschen gegenüber? Sind sie hier gehört? Sag ich auch, und sie anpassen?
Also, wir haben das hier, die Leute, 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 die Le
Nun kommt der Zug. Wir hören bereits das Geräusch seiner Einfahrt. Machen wir einen Augenblick Halt und hören wir, wie er einfährt. Das sind ja Polarhunde. Die kommen da rudelweit aus dem Zug heraus. Sagen Sie, Herr Nee, wo gehen Sie mit den Hunden hin jetzt?
Nach einem Pfingstuhl.
In die Pfingstuhl. Nach dem Pfingstuhl können wir da nachher mal hin.
Eine Pfingstuhl, ja?
Ja.
Also nie, die werden wir später mal besuchen, nicht?
Ich komm. Ah. Servus. Ja, sehr gut. No. An zur Aussicht, Herr Doktor. Wir wollen den Gästen nun folgen, die sich um den Zug zur Aussicht lassen, zu den Bastelfäden. Ah, unter den Passagieren erkenne ich auch Herrn Direktor Schenker von Radio Bern und Herrn Direktor Lichti vom Jungfrau Joch. Sie wollen mit dem Mikrofon Ihnen ein bisschen näher gehen, denn ich vermute, Sie sind eben in einem Gespräch. Ja. Hallo, ach, guten Tag, Herr Dübi, wie geht's? Wir sind etwas verspätet.
Guten Tag, Herr Doktor. Haben Sie eine schöne Aufnahme?
Ja, es war gut, es ist sehr gut gegangen. Es freut mich, dass wir hier oben angekommen sind und dass schon alles in Betrieb ist. Vor allem freut mich, Herr Direktor Lichti, dass wir hier die Reportage veranstalten können, nicht wahr? Denn es war schon lange ein Plan von mir, hier von 3600 Meter, 3500 Meter sind, zu reportieren.
Herr Doktor, es freut mich sehr, dass Sie da hinaufgekommen sind. Die Einrichtung scheint mir sehr kompliziert zu sein, Ihnen viel Arbeit gegeben zu haben.
Ach, sehr kompliziert war es ja natürlich nicht. Aber die Schwierigkeit bestand, dass wir kein Kabel im Stahl hatten. Nun ist uns die Schweizerische Telegrafenverwaltung zu Hilfe gekommen. Es wurde von Interlaken nach Jungfraujoch ein 28 Kilometer langes Kabel gelegt, nicht wahr? Und nun war die Sache für uns einfach. Unsere beiden Ingenieure sind gestern angekommen und wie Sie sehen, ist alles installiert. Zwei Reporter sind hier und die Sache ist im Gange. Jetzt aber möchte ich nicht ich sprechen, sondern es würde mich freuen, Herr Direktor Lichti, wenn Sie vielleicht einige Worte ins Mikrofon sprechen würden, vielleicht über Ihre Pläne. Die Bahn marschiert, oder besser gesagt, die fährt. Und haben Sie vielleicht für die Zukunft noch weitere Pläne, oder wie steht es da?
Ja, Herr Doktor, das Projekt umfasst den Bau der Bahn von Scheidig bis zum Gipfel der Jungfrau. Wir haben uns selbstverständlich genau an dieses Projekt gehalten. Dessen Ausführung ist nur eine Geldfrage.
Natürlich.
Übrigens ist nicht daran zu denken, bei der jetzigen Krise den Bau weiterzuführen.
Eine Millionensache.
Eine Millionensache. Es ist das aber auch kein Unglück. Das Jungfraujoch ist schon so herrlich. Den Nicht-Alpinisten wartet eine Fülle von Überraschungen. Dem Berggänger dagegen ist die Reinheit der Gipfel gewahrt. Ich hätte darum bedauert, wenn durch den Bau der Bernina-Bahn die Jungfraubahn zum Bau auf den Gipfel ebenfalls gezwungen worden wäre. Ja, sicher. Die Station Jungfraujoch bietet den Reisenden so viel, dass er Mühe hat, alles in der kurzen Zeit seinen Saufertaufer zu sehen und zu genießen. Da ist das Plateau, auf dem die Schweizer Bahn geht, mit dem Blick nach Nord und Süd, Ost und West. Der 230 Meter lange Zwingstollen, der zu den gewaltigen Skifeldern führt.
Entschuldigung, Herr Direktor, schauen Sie dort unseren Reporter, Herr Dübi, fängt ein Engländer ein. Er möchte ihn nämlich auch vor das Mikrofon stellen. Entschuldigung, wenn ich unterbrochen habe, aber ich wollte Sie nur darauf aufmerksam machen.
Gut, der Mönch, dessen Anstiegsroute man bis zum Gipfel verfolgen kann, der Druckwert. Auf den weißen Schneefeldern beim Sphinxstollenausgang warten die Polarhunde und führen dort ihre Schlittenfahrten aus. Mit dem Blick Gegen den gewaltigen Alitsch-Glitscher? Ruby Adolfo.
So nö?
Ja, er ist nicht unterworfen.
Ja, der findet mir jedenfalls gar nicht mehr.
Direktor Lierke hat eben einen Rapport erhalten von einem Unglücksfall, der sich gestern Nacht ereignet hat. Das ist ein Bergsteiger verunglückt, man hat nur den Titel gefunden, aber leider weiß man von dem Mann noch nicht.
Wir haben ja auch in diesem Jahr überhaupt irgendwelche Unglücksfälle, die Leute sind so unvorsichtig. Ja, nun will ich weiterfahren mit meinem Bericht.
Nun kommen wir gleich zu den Polarhunden. Woher wurden die Polarhunde denn eigentlich eingeführt? Die Hunde sind zum Teil aus Grönland und zum Teil aus Alaska importiert. Wir bezeichnen allerdings auch hier eigene Zucht und die ganz gut gedeihen.
Ah, so nun sind wir ja da. Das sind ja ihre 6, 7 Hunde hintereinander eingespannt an einen Schlitten. Warum sind die alle in einer Reihe?
Das ist, um bessere Trasse zu machen. Wenn Sie hier der Schwarze mit dem weißen Haut, der ist ein Grönländer. Die Braunen, die mehr grau und grauen da, das sind Alaskaner.
Ja, das sind ganz wundervolle Tiere. Ein gedrungenen Körperbau mit einem starken Kopf, etwas stock bis langhaarig, dann ähnlich wie die Schäferhunde, nur vielleicht etwas weniger beweglich. Sind Sie den Menschen gegenüber freundlich gesinnt? Oder
den Menschen sehr freundlich und anhänglich? Mehr unter sich dagegen haben die sehr oft Bankereien und Bissereien.
Ja, woher kommt denn das?
Es ist in dieser eigenen, dieser Hipschaft nämlich so, der stärkste Hund wird gewissermaßen Häuptling, vor dem sich alle die anderen beugen. Zugleich wird er im Gespann als Leithund verwendet.
Ah, es geht also
seine Macht vorherrscht. Ja, seine Macht kann er nur durch Beißereien und Dampfreien behaupten.
Dadurch, dass er die anderen mit Beißen besiegt?
Jawohl, sobald er fertig ist, sobald er nicht mehr aufmacht, wird er erledigt.
Und wenn er Sieger ist, so wird er von den anderen anerkannt und bleibt an der Leitung.
Jawohl.
Also deshalb wird er zuvorderst.
Jawohl.
Ja. Nun kann der Bärenhüter veranlassen, dass wir mal mit diesem ganzen Gespann aus dem Schirm herausfahren.
Zufälligerweise ein Hundemörder mit diesem Bärenführer ist ja ganz egal. Nicht wahr? Wir können mal rausfahren. Ich will ihm gleich sagen, dass er mal rausfährt.
Ja, bitte. Nun, auf, passt auf, ihr Hunde. Jetzt zu Leitung. Zieh!
Wir sind inzwischen in die Hotelhalle gelangt. Die Hotelhalle ist ebenso heimelig und sogar ebenso gut eingerichtet wie eine Tieflandhotelhalle von einem großen Hotel. Ja, sogar nicht nur, dass überall Heizungen vorhanden sind, auch der Boden ist geheizt. Man hat also keine Angst, vom Plateau aus dem Zirn hineinzukommen, gleich wird man warme Füße kriegen. Was den Hotelcharakter einen etwas berglerischen Ton gibt, ist ein kleiner Kiosk mit Schnitzereien, Karten und so weiter. Nun sehe ich, dass die Passagiere sich inzwischen auf die Südterrasse hinausbegeben haben, denn dort sehe ich auch schon den Interpreter, der den Passagieren die Aussicht erklärt. Wir wollen mit dem Mikrofon hinaus folgen.
Die Passagiere drängen sich nun
und stehen um den Interpreter herum.
Et ça, qu'est-ce que c'est là-bas? C'est des crevasses.
Ah, c'est profond, c'est
correct. Ah oui.
Ah oui.
Et ceci, là, il y a un pot.
Ah, c'est ça.
Ah, je vois.
Là-bas à gauche, là.
C'est ceci le sommet?
Also hier sehen Sie den größten Gletscher in Europa, also 24 Kilometer lang und anschließend und mündet runter nach dem Rhonetal. Dort sehen Sie die Concordia-Hütte. Und unten am Ende des Gletschers sehen Sie den Marielandsee.
Ist das denn Eis hier, das hier steht?
Das ist alles Eis. Es ist nur ein wenig Schnee rauf und das andere ist Eis.
Ja, natürlich.
Es ist sehr tief, sogar unten ist es bis 700 Meter tief, alles Eis.
Nein, nicht möglich.
Jawohl, das ist gemessen worden durch Sprengungen.
Ja, und jetzt die Concordia-Hütte, sieht man die da?
Die Concordia-Hütte sieht man hier, das Lager. Das ist die 10 Kilometer.
Entfernen hoch.
Das ist 10 Kilometer.
Ah ja, das ist ja gut.
Und hier oben, was sieht man hier oben?
Das ist die Jungfrau hier.
Und Jungfrau-Massiv, Rotal.
Wie lange geht es denn da, um da raufzusteigen?
Eben, das ist der Rotal-Sattel, wo der Aufstieg ist, zur Jungfrau. Da geht man hier auf, gerade in den Sattel, über diese Gletscherabbrüche hinauf in den Sattel und vor dort rechts hinauf nach der Jungfrau.
Ah, da kann man ja ganz gut raufgehen, nicht?
Sehr gut, aber du willst die Führer nicht. Ach so.
ご希望によって日本語でちょっと話します。今私はユングフラウ横で非常に美しい、そうして珍しい、そうして非常に変化のある景色を楽しんでおります。
Haben Sie das gehört? Erraten Sie, was das für eine Sprache war? Japanisch.
Nun,
Herr Interpreter, was ist? Sie haben es ja
noch gar nicht fertig erklärt.
Jetzt kommt doch Nebel, schauen Sie.
Wir sind
hier
unten, ja, wir
werden
hier oben.
Jetzt kommt doch Nebel, schauen Sie.
Und was Nebel denn? Das ist der Nebelmensch, jawohl. Das ist nur ein Mann. Das hat Peter schon mehrmals changiert.
Und sagen Sie mal, sieht man auch Brände hier oben auf dem Berg?
Oh, sehr viel. Gegenwärtig sieht man keine. Hier unten sehen Sie eine Partie auf dem Gletscher. Eine große Partie.
Ja, hören Sie, ich glaube beinahe, da unten sieht man eine Partie auf dem großen Aletschgletscher. Darf ich mal durchs Fernrohr schauen?
Jawohl, eingestellt.
Ah ja, das ist ja, da sehe ich Schlitten. Eine ganze Partie mit zwei Hundeschlitten.
Aber Monsieur, sprechen Sie uns, Vater. Was ist das?
Das ist la Cabane de Concordia.
Ah, oui, je vois, je vois. Il y en a trois, voyons.
Oui.
Il y en a trois, oui, je vois.
Inzwischen wird mein Kollege Reporter sich in ein oberes Stockwerk begeben haben und wird nun von dort aus die Führung weiter übernehmen. Wir begeben uns in den Sphinxstollen, von wo aus wir dann die Führung vom Reporter A wiederum übernehmen werden.
Gestattet Herr Zübi, da werden wir der Herr Steure, der Bergführer, wenn der den nicht nur schnell vorstellt am Mikrofon.
Oh, der Herr Steure, der berühmte Bergführer. Ja, lass ich dir müsste schon was nicht sagen. Haben Sie neulich eine ganz große Tour gemacht hier oben?
Ja, große Tour sind das ja schwer auszuführen.
Schwer auszuführen, wegen Wetter?
Wegen Wetter,
ja. Aber Sie kommen doch überall her, nicht?
Ja, die größte Tour, die ist ja gemacht, war über das Finstralhorn.
Finstralhorn?
Nach Stralek hinunter.
Ja, Stralek?
Und war sehr schnell.
Sehr schnell und
sehr schnell.
Ja, und gefährlich, was?
Ja, gefährlich.
Sind Sie mit dem Partie da drunter gegangen?
Ja, ich war gerade da oben, als Sie dann am Finstralhorn den verunglückt haben.
Hat euch einer verunglückt?
Ja.
Und den haben Sie gerettet?
Nein, ich der war, da war nicht zu retten, der war tot, aber geborgen wurde er.
Und Sie haben ihn hierher gebracht?
Von sechs meiner Kameraden haben ihn geborgen, hierher gebracht. Das war ein treuriger Fall.
Herr Steuer, sagen Sie noch etwas in Dialektsprache, in Oberländer-Dialekt ins Mikrofon.
Ich habe Angst, wenn ich irgendwo auf ihn spreche, wird man nicht mehr verstehen.
Ja, Herr Steuer, er fürchte, man würde ihn nicht verstehen, nicht wahr? Sie hören uns Oberländer-Dialekt, so ich höre mir auf. Wir werden die Reportage in zwei Minuten fortsetzen.
Schauen wir mal, da können wir mit den Polarhunden rausfahren. So, ja, dann sehen Sie mal die Hunde. Oh, los, jetzt tauchen die Hunde im Tempo mit dem Schlitten zur Höhle heraus. Die Hunde sind weg, nicht sieht man mehr, sie sind gleich im Schirm rausgefahren. Ein Teil der Schlitten fällt über den Schirm runter, die Hunde sind bereits 20 Meter weiter. Nun sind wir draußen im Schneefeld, das vom Mönchsjoch sich herunterzieht zu den Jungfraufirn. Das ist nun der Weg, der zum Mönch hinaufführt. Von hier direkt zum Mönchsjoch und dann auf einen Kamm rauf. Augenblicklich sieht man sogar eine Partie, die von einem Fahnen, der als Wegzeichen dient, quer über den Kamm heraufzieht. Die Aussicht von hier ist einfach unbeschreiblich. Es ist ähnlich wie von der Südterrasse des Berghauses aus. Wir haben vor uns wiederum den langgezogenen Aletschgletscher, zu unserer Rechten die riesigen Gletscher- und Felsmassive. Wir gehen nun rüber.
Ja, Sie haben ja nicht einmal die Brille auf.
Ja, ich denke nämlich schon immer, wieso sehe ich nicht, wenn man aus dieser Finsternis rauskommt, ist ja kein Wunder. Also, einen Moment, ich will mir aber die Brille doch jetzt festmachen, sonst werde ich noch blind. So, also, so weiter. Und da kommt ja ein Skifahrer oben runter, gerade vom Joch. Donnerwetter, hat der einen Schuss.
Hey, sieh das,
ich gehe mal auf.
Ja, ich bin der. Das ist Ruby. Ruby
hat
auch
von so weit.
Ja, 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 das ist der Ruby, also ist der berühmte Skifahrer mit dem Meister.
Das ist der, der schon zweimal die Skimeisterschaft gewonnen hat.
Aha. No, oh, jetzt im Schuss kommt er. Voilà. Hi. Ah, da ist er ja schon. Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Herr, woher kommen Sie denn?
Von Mönchsoch herunter.
Ja, jetzt runter?
Da, da ist ideales Skigelände.
Herrlich, sind Sie da über die ganzen Felder
ja,
runter? Sagen Sie, ist das dieses ideale Skigebiet, wo Sie auch sonst diese internationalen Rennen
haben? Ja, das ist die Route, wo die internationalen Rennen gestartet werden. Mhm.
Wann waren die zuletzt? Ich glaube im Juni
das
schon.
Das große Rennen findet jedes Jahr statt. Dieses Jahr war es vor 3 Wochen.
Hier oben?
Hier oben.
War zahlreiche Teilnehmerschaft?
Ja, das Rennen war ganz besonders interessant dieses Jahr, weil 6 gute norwegische Läufer aus Kongsberg, Norwegen, fanden sich zum Rennen ein und gestalteten einen ganz...
Ein sehr interessantes Rennen.
Ein sehr interessantes
Rennen. Kann man von hier aus auch andere Skitouren machen?
Ja, ja, als Ausgangspunkt für Skitouren ist dies ja ganz gut geeignet.
Wohin denn zum Beispiel?
Ganz ideal.
Wo fahren Sie da hin? Bald bei den Plätzen unter rein.
3 Routen führen hinunter ins Rhonetal.
Hier über
und
den
hier über den Turm hinunter und dort unten teilen sich die Routen.
Ja. Und auch Grindelwald sind auch? Kann man da auch
Grindelwald runter? Ist auch, aber das ist ziemlich schwer und nur in guten Verhältnissen ratsam, in sicheren Schneeverhältnissen. Aber
ja,
die.
Mit den Skiern geht man nicht auf den Mönch drauf.
Ja, ein Stück weit und dann lässt man sie zurück. Aber die Abstiege in Rhonetal sind ganz besonders lohnend, weil man sie mit kleineren Besteigungen kombinieren kann.
Komm mal, komm mal! Hey, die Hunde kommen wieder! Hey, geht zurück! Jetzt haben Sie schon Passagiere auf dem Schlitten, sind 2 Damen, die sich sehr gut gefallen lassen darauf. Aber da ist ja noch Ihr Kamerad, der ist jetzt hinterhergekommen.
Ja, der Kamerad ist zurückgeblieben.
Ah, da ist ja
sehr schnell gelaufen. Das ist der Steuri.
Ah, das ist ja dieser berühmte Bergführer, oder?
Ja.
Hey, Herr Steuri!
Steuri, das ist etwas alt, so mit den jungen Leuten.
Ah, grüß Gott. Grüß Gott, das ist aber nett. Sie kommen auch da oben runter?
Er ist da auch
runter. Ja. Sie könnten uns doch eigentlich begleiten, da bis wir ins Berghaus zurück, nicht?
Jawohl, gerne.
Na, also, aber auf dem Weg müssen Sie uns ein paar Auskunft geben. Über die Rettungsstation.
Oh, isn't that lovely to have seen that man coming down the hill like that?
Da ist eine Engländerin. Sie hat auch gesehen, wie der Herr Rubel da oben runtergesaut kam. Aber sie hat sich erst jetzt fassen können. Und deshalb wird sie ihre Bewunderung, was jetzt kommt sie erst jetzt zum Ausdruck. Nun also, Herr Steuer und ich sage, Sie kommen jetzt ein bisschen auf den Weg und erzählen Sie etwas vom Rettungsteam.
Jawohl, hören Sie das?
Herr Steuer, ich habe gehört, dass jetzt gerade neulich wiederum jemand so auf den Mönch runter abgestürzt ist. Was machen Sie denn in dem Fall, wo Sie erfahren, dass jemand verunglückt ist in den Bergen?
Ja, der Fall am Mönch, der war sehr... Da ist einer erst am Nachmittag ist er über die Nordseite herausgegangen, wo bekanntlich der schwierigste Aufstieg ist am Mönch.
Aha.
Und bis jetzt ist er nicht gefunden, man hat aber seinen Pickel oben, am Grat sieht man den Pickel. Und das Wetter ist jetzt erst heute, dass man hingehen kann, um Nachforschungen zu treffen, wo er ist.
Aber was machen Sie, wenn Sie erfahren, es ist sehr verunglückt?
Ja, dann natürlich, wenn man weiß, dass Sie tot sind, hat das natürlich weniger Eile.
Ja, und eben dann muss man nicht so eilen. Aber wenn man annimmt, dass er noch lebend ist, dann...
Ja, dann nimmt man sofort die Rettungsstation, setzt man in Aktion. Und dann nimmt man die alle notwendigsten Sachen mit, wie Verbandstoffe und Tragware oder hier aus dem letzten Rettungsschlitten.
Mhm.
Und wenn es in den Felsen ist, wo es schwierig ist, nimmt man eine Stange und dann werden sie in einen Transportsack gebunden und an die Stange und dann so heruntergetragen.
Ah, an der Stange heruntergetragen?
An der Stange heruntergetragen.
Das sind aber immer ein paar Männer, die das machen.
Ja, das kommt ja wahr, aber durchschnittlich müssen schon so 6 bis 8 Mann müssen gehen, um einen Verunglückten zu holen.
Ja, und wenn er in den Felsen verunglückt ist, da braucht man da die Stangen auch?
Ja, eben da braucht man die Stangen.
Da, eben im Gletscher mit dem Schlitten.
Im Gletscher mit dem Schlitten.
Und wenn einer nun tot ist?
Ja, wenn er das Wort ist, dann ist natürlich der Transport leichter.
Ja.
Wenn man braucht dann nicht so vorsichtig zu sein. Sonst, wenn sie verletzt sind, muss man aber noch so vorsichtig umgehen, dass sie nicht noch mehr Schmerzen kriegen.
Ja, hier oben ist es sehr häufig, dass Leute verunglücken.
Ja, häufig ist nicht. Das kommt drauf ab. Das ist ja zum Beispiel, wo gerade die, welche die Berge gut kennen, fast keine Türen ausführen, kommen dann solche, die zu wenig Kenntnis haben und wollen die Türen trotzdem machen und verunglücken dann dabei.
Es ist eben ratsam, doch bei solchen Touren einen Bergführer mitzunehmen.
Das ist nicht gesagt. Wenn einer geübter Alpinist ist und sich eben mit dem Verhältnis vertraut ist,
nein.
Das ist eben, was vielmal abgeht, dass sie zu wenig dem Verhältnis in Rechnung tragen.
Das ist der da auf dem Mönch oben war, kannte wahrscheinlich die Verhältnisse nicht und ich bin auf den unzeitigen Moment auf den Mönch drauf, nicht?
Ja, und dann ich kann nicht begreifen, dass solche, wenn sie allein gehen wollen, dann den Berg noch auf der schwierigsten Seite machen wollen. Ja.
So, der ist auf der schwierigsten Seite.
Dann hätte er auf der letzten Seite machen können und machen sollen und dann war er nicht verunglückt.
Ja, also ich danke vielmals, Herr Steuer, für Ihre Aufklärungen. Sie haben uns sehr interessiert und ich glaube, mein Kollege Hell, der hat sich nun schon auf dem Plateau oben aufgestellt und wir wollen ihn von jetzt an die Führung überlassen.
Jawohl.
Danke schön, Herr Steuer. Also, auf Wiedersehen.
Berg heil.
Wiedersehen.